Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter beim Blick. Mir vis-à-vis sitzt nicht der Tobias Wedermann, der sich wahnsinnig lange nicht hat rasiert haben und der Tobi ist, glaube ich, jetzt an der Westküste zum Hotel besichtigen. Ich weiß nicht, ob er dort Ferien plant. Nein, er ist natürlich mit dem Nationalteam unterwegs und gibt dort wahrscheinlich gute Tipps fürs Gym oder so. Mir vis-à-vis sitzt der Sven Schoch, Fußballreporter beim Blick. Sali Sven.
Sali Florian.
Du bist nicht an der Westküste.
Nein, ich bin nicht an der Westküste und auch nicht an der Ostküste. Ich bin am Zürichsee.
An welcher, wo sind wir da? Das ist ja Wurst, ich weiß
egal.
Nicht.
Egal. Goldküste.
Sind wir schon?
Nein, noch nicht ganz.
Nein, noch nicht ganz. Fast.
Gut, Stichwort.
Wir fangen mit etwas, ja, mit etwas Traurigem an. Der Sven Hotz ist gestorben. Er ist 96 Jahre alt geworden. Er ist sanft eingeschlafen, hat es geheissen. Angelo Canepa hat es vermolden heute am Morgen. Der Sven Hotz ist lang beim FC Zürich gewesen, langjähriger FCZ-Präsident, hat einmal bei den Junioren gespielt, 44 bis 64 und in der zweiten Mannschaft, die es damals noch gegeben hat. Und er ist 86 bis 2006 Präsident gewesen vom FCZ. Und in dieser Zeit hat er zweimal den Cup gewonnen, 2000 und 2005. Und abgetreten ist er mit der unfassbaren dem Finalsieg am 13. Mai in Basel mit einem Meistertitel. Aber Sven, du kennst ihn von Sven zu Sven. Du hast ihn kennengelernt, weil ich bin dort sehr weit weg gewesen, halt in Basel.
Ich habe ihn vor allem immer kennengelernt unter dem Begriff der Ehrenmann. Der war nicht ein Ehrenpräsident gewesen, sondern ein Ehrenmann, ein Gentleman. Er hat den Verein geführt, wo der FCZ nicht unbedingt für Erfolg gestanden ist und für Meistertitel. Er hat alles durlebt, hat sehr viel Geld in den Verein investiert. Und es hat immer wieder das Bild gegeben, wo er in den Stapeln verschwunden ist von seinem Büro. Und er all die Architektur und Bauunternehmungen und sonstige Papier gestapelt hat und sich den Überblick aber nach wie vor immer verschafft hat, wieder erwarten. Also wenn man so das Büro angeschaut hat, hat man gedacht, das blanke Chaos. Es war aber nicht so gewesen. Er war extrem erfolgreicher Unternehmer gewesen und hat der FCZ mit der Grandezza geführt. Und eben, obwohl es immer wieder bergab gegangen ist, hat er dann immer wieder gesagt, oder, Herr Schoch, oder, gib auch viel Geld und dann muss dann auch irgendwann mal etwas rausschauen und es ist lang nichts rausgeschaut, bis dann eben der legendäre Moment war, 2006, wo er in Basel dabei war, wo sein geliebten FCZ den FCB aus den Angeln gehoben hat, der berühmte 13. Mai, da wissen wir alles, was dann nachher noch passiert ist, sehr unschön. Sogar der Sven Hotz ist noch von hinten geschubst worden auf der Tribüne, das war wirklich ein Tiefpunkt gewesen. Aber nicht das soll in Erinnerung bleiben, sondern eben seine Grandezza, die er gehabt hat. Der Lucien Favre war damals Trainer gewesen im FCZ und ich weiss noch, der Lucien Favre hat am Anfang extrem Mühe gehabt, als er bei Zürich war. Ist mir ein seitenriger Faden gehangen, oder? Also er hat, glaube ich, in mehreren nicht dürfen verlieren im Cup. Und sonst wäre die Ära 10 gewesen, bevor sie angefangen hat. Und da weiss ich, dass er immer gesagt hat, der Sven Hotz hat ihn gestützt, oder? Das war ihm wichtig gewesen. Prinzipbetreu, nicht sich gerade abwenden. So ein bisschen alte Schule. Man kann auch mal ausblenden, man kann auch etwas aushalten. Es ist nicht so der hektische, man nicht immer ständig aufs SR, schon gar nicht aufs Handy müssen schauen, wie jetzt gerade die allgemeine Gesinnungslage ist, wer sich zu Wort meldet, sondern Sven Hotz hat dort seine Linie gefahren und ist für das eingestanden, für Rückgrat. Rückgrat ist, glaube ich, ein gutes Stichwort in seinem Zusammenhang. Und ich mag mich auch noch erinnern an seinen legendären Tanz am Helvetia-Platz auf dem Balkon. Sven Hotz war jetzt nicht einer gewesen, der sich irgendwie vor die Kamera gedrängt hätte. Aber dort hat er wirklich alles abgestreift. Dort ist die ganze Anspannung von diesen 20 Jahren. Er hat sich entladen in einem zuckenden Tanz. Also, da kann man gerne noch mal nachschauen auf YouTube. Das war wirklich eine wahnsinnige, Szene gewesen. Ja, und dann ist die Übergabe passiert an Angelo Canepa, der ist ja fast gleich lang jetzt den Ball im Amt wie sein Vorgänger. Das verbindet sie sehr, die Langfristigkeit. Und ja, für das Sven Hotz ist wirklich ein Ur, wie soll man sagen, ein Urgestein gsi. Auch nachher ist er noch im FCZ sehr freundschaftlich verbunden geblieben, ist dann immer weniger geworden in der Öffentlichkeit, hat er sich komplett zurückgezogen, ist auch sehr angeschlagen gsi. Und ja, ist ein trauriger Tag für die FCZ-Gemeinde.
Er ist ja mit seiner Sven Hotz AG immer noch, glaub's, sozusagen beim FCZ, also ich glaube, das Museum und der Shop sind in einem Gebäude, wenn ich mir das nicht völlig falsch habe, wo, glaub's, das Sven Hotz AG gehört oder wo zumindest vermittelt worden ist.
Ich glaube, mit dem Brüder zusammen auch noch. Ich glaube, Theo Hotz. Da würde ich mich aber jetzt nicht auslernen, welche Gebäude ihnen da gehören und welche nicht. Aber es ist durchaus davon auszugehen, weil sie haben viel Immobilienbesitz in der Stadt Zürich. Also, es ist durchaus denkbar. Und zumal er eben im FCZ sehr freundschaftlich verbunden geblieben ist, dass er da die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat.
Ein Selfmade-Man hat als Maurer angefangen und ist Millionär geworden. Unser herzlicher Beileid an die Angehörigen. Und wir gehen zu einem anderen Zürcher, Urs Fischer, wo gesagt hat, Mainz, und plötzlich am Samstag ist es irgendwie gestockt und am Sonntag ist dann aber doch unterschrieben worden für 2,5 Jahre. Jetzt hat er eine lange Pause gemacht nach Union und jetzt hört er ab im Schlusslicht von der Bundesliga.
Ja, ist aber auch gut, dass er wieder einsteigt, weil er ist immer wieder einmal in Zusammenhang gebracht worden mit Spekulationen, dann hat sich das alles in Luft aufgelöst. Es ist dann, glaube ich, gut, wenn es dann wirklich einmal verhebt und wenn es wieder passt. Er hat ja auch in einem Interview bei uns gesagt, das Gefühl muss stimmen. Ich muss dort hinkommen und muss das Gefühl überkommen. Und ich glaube, in Mainz mit dem Christian Heidel kann man so ein Gefühl vermittelt überkommen. Ich meine, das ist seit über 30 Jahren, ist er dort in Charge, ist mal ein Unterbruch gewesen, kurz, wo er zu Schalke gegangen ist. Jetzt ist er wieder, doch, glaube ich, seit mehreren Jahren Sportvorstand von Mainz. Und ich glaube, Mainz holt mit ihm jemanden, der sofort für Strukturen sorgen will. Also, Bo Henriksen ist, was man so gehört, Chaos ist ein zu grosses Wort, aber er hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert auf Detail gelegt. Und das wird beim Urs Fischer ab sofort ganz anders sein. Also ich glaube, der bringt von Tag 1 die Stabilität zurück. Und wenn man so die Mannschaft anschaut, die sind ja abgestürzt von Platz 6 als Tabellenende, spielen Europa gehabt, jetzt sind sie erfolgreich, 3 Matches von 4 gewonnen. Ich glaube, der Urs Fischer hat schon erkannt, dass da mehr drin liegt, dass da mehr Potenzial vorhanden ist. Und die Batterien sind komplett geladen. Und die Geschichte von Union, die hat niemand vergessen in Deutschland. Ich glaube, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, dass er dort aus der zweiten Reihe gekommen ist und am Schluss im internationalen Geschäft gelandet ist. Das ist jetzt sicher nicht die Vorgabe. Die Vorgabe ist, dass er Mainz wird retten. Und ich meine, das ist ein Club, der seit 2009 wieder eine fixe Grösse ist in der Bundesliga. Also es ist nicht irgendwie ein Hinterhof von Deutschland.
Letzte Saison knapp am Champions-League-Platz.
Das ist ein Verein, der sich total etabliert hat. Ich finde, Mainz ist eine hervorragende Adresse. Und ja, spricht für ihn, dass sie ihm das Vertrauen entgegenbringen, sie zu retten. Also weil es sieht wirklich nicht gut aus. Wie viele Runden weißt du es besser als ich? Statistisch bist du immer auf der Höhe.
Ich weiss
nur, dass sie etwa 6 Punkte haben. Und das ist sehr wenig.
Ja.
Oder gerade 13 Runden sind gespielt. Also, ich glaube, Mainz hat mit dem Urs Fischer die perfekte Wahl getroffen. Auch wenn sie vielleicht noch einen Tag länger verhandelt haben, aber bis dann da alle Details einmal geregelt sind mit den Assistenten und dem Videoanalyst und wer sonst noch alles dazukommt.
Hat sicher der Hoffi dabei.
Ist er so? Ja. Der ist dabei und, ja, jetzt hat er aber gerade einen Kaltstart, darf gerade in Posen antreten. Weil eben Doppelbelastung ist normalerweise nicht so alltäglich für den Tabellenletzten, dass er noch im Europa Cup mitspielt. Ja. Das wird sehr, sehr spannend und dann, ich glaube sogar, das erste Bundesligaspiel ist dann gerade Bayern München, also, ist genau das, was man sich wünscht, oder? Als Tabellenletzten.
Genau. Man kann frei aufspielen.
Ja.
Denn, bevor wir zur Super League kommen, wir haben leider keine Sänger, ich habe auch keinen Preis für dich vorbereitet, Sven.
Bin enttäuscht. Mir fehlt das Gold.
Es tut mir furchtbar leid.
Wenigstens ein goldiger Kugelschreiber hätte es ja sein, oder?
Ja, oder nein, vielleicht etwas so aus einem Silberpapier oder so bastelt. WM-Auslosung. Ich habe das dürfen müssen sollen schauen, weil ich noch irgendwie 100 Wörter hatte verschrieben für The Athletic als Reaktion von der Schweiz zu dieser Auslosung. Und ich sage jetzt mal, meine beiden Töchter, die durch das in Genuss gekommen sind von dieser Veranstaltung, während über 2 Stunden, haben jetzt nicht gefunden, es sei die best genutzte Zeit gewesen von ihrem Leben. Also auf dem Schweizer hat es mit Tonproblemen angefangen, dann habe ich auf BBC gewechselt, da haben sie aber irgendwie auch offensichtlich Probleme gehabt. BBC-Kommentator hat wenigstens ab und zu seinem absoluten Erstaunen Ausdruck verliehen. Einmal hat er, wo der Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, hat auch von USA und Kanada und Mexiko rufen gegeneinander loslassen. Mexiko, ja klar, ist mehrsprachig. Hat er einfach nur gesagt, goodness. Und irgendwann einmal, als er zum 27. Mal auftaucht ist, der Gianni, hat er gesagt, ja, Gianni Infantino hat bis jetzt ein bisschen wenig Redezeit gehabt. Go Gianni, say something. Also, es ist eine unfassbare, also, ja, ich habe es wirklich nicht können, vor allem, es ist immerhin der Weltfußballverband. Und sie behaupten ja, also es ist ja dann gesagt worden, das ist der grösste Event, das die Welt je gesehen hat und auch je wird gesehen haben. Also auch,
absolut.
Falls es unsere Menschheit noch gibt, in 400 Jahren, dann wird das immer noch der grösste Event gewesen sein, was es je gegeben hat.
Die ich bin sehr viel und sehr gern Olympische Spiele gegangen. Da hat es jedes Mal geheißen,
sind die besten
Spiele ever.
Ja, klar.
Ever. Und es wird nie mehr bessere Spiele geben. Das hat man dann auch noch hinterhergeschoben.
Ja.
Nein, ich habe das auch mitverfolgt, mit ein bisschen Zeitverschiebung. Wir hatten noch ein Weihnachtsessen, das wohlverdiente Bilingue.
Ja,
hast du das gekippt? Du hast also die FIFA Auslosung geopfert, beziehungsweise Weihnachtsessen geopfert für die FIFA-Auslosung. Hey, ich habe mir auch gedacht, es ist noch nicht lange her, da ist eine hochrangige Wirtschaftsrunde aus der Schweiz angereist und hat dem Präsident goldige Rolex auf den Tisch gestellt und hat sich den Gianni nicht lumpen lassen. Er hat gesagt, was ihr könnt, kann ich auch. Und hat ihm quasi einen inoffiziellen Friedensnobelpreis auf den Tisch gestellt. Selbstverständlich mindestens so gross wie der Weltpokal.
Nein, der ist grösser.
Deutlich grösser.
Ja.
Und der hat es noch zu allem Mannen
eine Medaille
gegeben. Vielleicht hat er sie irgendwo mal in einem Skirennen aufgefunden. Es hat auf jeden Fall so ausgesehen. Es hat wie eine Skirennmedaille ausgesehen.
Sven, du machst dich lustig über einen Preis, den die FIFA jährlich vergibt.
Ja, gut. Das
jährlich.
Ab sofort.
Einfach jährlich. Also im 2025 wird sie jährlich vergeben und nachher wird der Preis irgendwo sanft entschlummern.
Ja, nein, es ist wirklich so, bevor der erste Ball gerollt ist oder ja, rollen wird, sind schon sämtliche Preise eigentlich vergeben worden.
Ja. Also wenn wir kommen, ganz kurz, es ist dann auch irgendwann einmal ausgelost worden und die Schweiz hat ein super Los bekommen. Also Kanada ist mit Abstand der Schwächste aus Top 1, würde ich behaupten, noch nie einen WM-Punkt gewonnen. Ich wüsste nicht, wie man WM-Punkt schreibt.
Dann müsst ihr vielleicht mal bei ihren Kollegen anfragen.
Ist okay.
Die gefrorene Unterlage bearbeitet. Die sind Rekordweltmeister. Okay. Ja, aber im Fußball gebe ich dir absolut recht, sind sie ein Leichtgewicht.
Ich habe zwar an der WM in Katar, haben sie auch alle Matches verloren, aber dort haben sie ein paar lustige Matches gespielt. Auf den Flügeln haben sie halt so ihre Schnellen gehabt, das hat intensiv ausgesehen. Jetzt haben sie den Jesse Marsh als Trainer. Das ist für die ihn nicht kennen, das ist Peter Zeidler auf Speed.
Einst bei Leipzig?
Ich glaube, in Leeds gescheitert. Ich glaube, so als Nachfolger. Egal.
Peter Zeidler auf Speed, das finde ich jetzt noch eine schöne Vorstellung.
Ja, also das ist also umschalten, also umschalten, bevor dass man schon umgeschaltet hat. Und
nur eine Richtung.
Er hofft darauf. Er hat mega Freude gehabt, dass sie 2 Europäer in der Gruppe haben, die Kanadier, weil die wollen auch mal den Ball haben. Spricht dafür, gegen einen tiefen Block haben sie keine Ahnung, was machen. Also als kleiner Tipp, falls du mal die Jacke zuhörst. Und dann umschalten, Kontra. Dann haben wir Katar aus Top 3, wo der schlechteste WM-Gastgeber. Ich glaube, da kann man alle Zeiten. Außer es geht dann irgendwann mal noch in die Vereinigten Arabischen Emiraten.
Ich habe immer gemeint, sie hätten mal so ein Einbürgerungsprogramm gehabt.
Sie haben
spanische Fußballer, die es dort ganz sicher nicht geschafft haben oder nie werden schaffen. Und das ist so ganz lang angelegt gewesen. Es hat also Katarik gegeben, wo mal in der zweiten spanischen Division mitgespielt haben. Und da bin ich das Kader durchgegangen. Also entweder haben alle eine Namensänderung hinter sich oder ist das im Sand verlaufen, im Wortsinn?
Es hat, glaube ich, gewisse mit Namensänderungen, also vor allem afrikanische Spieler, die sie dann geholt haben. Sie haben auch ein absolut absurdes Auswahlverfahren mit jungen Afrikanern gemacht. Da sind sie Zehntausende von Schüttlern in der Subsahara-Zone anschauen. Das ist riesig. Es gibt ein tolles Buch darüber, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, wo sich aber lohnt. Und dann sind die Besten, irgendwie 40 oder so, sind dann nach Katar in das Aspire Center gekommen und sind dann ausgebildet worden. Und die haben dann so tatsächlich irgendwie so gegen Jugendnationalteams oder so gegen U-Mannschaften von Bayern oder so, haben die dann mal ein Match gewonnen. Schade ist gewesen, dass sich dann herausgestellt hat, dass die dort am besten gewesen sind, alle im Schnitt 3 bis 4 Jahre älter gewesen sind, als man ursprünglich gemeint hat. Und das ist wirklich krass, die sind dann zum Teil wieder zurück auf Afrika geschickt worden und dort irgendwie verschwunden. Einen ist irgendwie noch in Norwegen in der zweiten Liga gelandet. Also es ist nicht sehr nett, wie man nachher mit denen umgegangen ist. Und ich glaube, von diesem Riesenprogramm ist kein einziger in dem Nationalteam. Und ich will jetzt Katar nicht noch daten, dafür sind sie besser geworden seit der WM. Sie haben sich aber irgendwie über Runde 4 oder so qualifiziert. K.O.-Turnier, das rein zufälligerweise in Katar stattgefunden hat, ohne dass man das irgendwie ausgelost hat oder so, wo das stattfindet. Ja.
Und sie haben mal die Schweiz geschlagen. Vergessen wir es nicht. Ich glaube, im Tessin vor 1145 Zuschauer, nein, ich weiss es nicht mehr so genau.
Der schrecklichste Match, den eine Schweizer Nationalmannschaft je wird gespielt hat. So wie je die WM die grösste wird, die je wird gespielt worden sein.
Ja. Also einfach, tun wir es nicht ganz ausblenden.
Genau.
Wir müssen uns daran erinnern, bei dieser Gelegenheit. Aber ich kann auch müssen sagen, Katar, also zuerst habe ich an eine Wildcard gedacht, mir ist das natürlich entgangen, dass da eigens ein Turnier organisiert worden ist, aber aktuell ist der internationalen Fußballbewegung alles zuzutrauen, sogar eine Wildcard für eine WM.
Nein, es ist keine Wildcard. Es ist in dem halt
sich regulär.
Durch das, dass es halt mehr Plätze hat für asiatische Teams und so. Also am Schluss haben sie sich irgendwie gegen Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate, glaube ich, durchgesetzt. Und als letztes hat dann auch der Wayne Gretzky, also ist okay, hat dann doch noch ein bisschen für Spannung gesorgt, indem dass er das verwirrende Ticket Italien, Nordirland, Wales, Bosnien, Herzegowina rausgezogen hat, was nicht bedeutet, dass die Schweiz gegen das Best-of von diesen 4 shootet, sondern einfach gegen den einen, der Playoff im Frühling
gewinnt. Wünschen wir uns jetzt eigentlich Italien?
Ja.
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 Oder?
Ja.
Nochmal ein grosser Match. Wir haben ja sehr gute Erinnerungen an DM.
Genau.
Und mittlerweile darf man, glaube ich, sagen, die Schweiz, wenn es gegen Italien antritt,
klarer Favorit.
Nicht gegen die langjährige gute Vergangenheit, aber klarer Favorit.
Klarer Favorit.
Nein.
Ja, hauen wir weg. Also Gruppensieg, alles unter Gruppensieg, ist Pillepalle. Der Murat Yakin hat gesagt, ja, also gegen Katar und Kanada jetzt uns als Favoriten zu bezeichnen, ist vielleicht schon ein bisschen weit hergeholt, aber man hätte noch sicher schwere Gruppen können verwünschen. So.
Nein, es ist ein gutes Los in jeder Beziehung. Auch Spiel in Kanada kommt gut.
Genau, San Francisco und Kanada. Und Anspielzeit ist für Schweiz, also für die von uns übergehen, zum Schreiben, der Horror, weil es gerade noch in Print reinlenkt. Aber da für Sommerzeit ist gerade alles 9. Mhm. 9 Abpfiff-Match. Mhm. Also wie ein durchschnittlicher Champions League-Match. Gut, dann haben wir das. Und dann steigen wir doch ein in die wirklich grosse, weite, grosse Fußballwelt von der Super League.
Und mit dem Leader an.
Du willst mit dem Leader anfangen? Okay, du bist heiß auf den Leader.
Ja, ich bin heiß auf den Leader, ich bin heiß auf Thun. 4-1 gewonnen.
Die tun was.
Gegen Luzern.
Ja.
Die tun was. Die kommen vor allem immer, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommt der Einbruch, jetzt kommt er. Zweimal verloren, jetzt stürzen sie ab. Und dann kommt die Antwort, 4-1. Luzern müssen wir dann vielleicht noch einzeln anschauen. Die sind immer ein ganz grosses Loch. Aber wenn ich sehe, wie der Brighton Labo das Goal macht. Bin mir noch nicht ganz sicher, ist das ein Fallrückzieher oder nicht? Nimmt den Ball an, verarbeitet den irgendwie, macht eine Rückwärtsrolle und der Ball ist drin. Traumhaft, traumhaft, es passt zu tun und irgendwie, dass es dann, glaube ich, das 300. Saison-Goal war von der Super League, es passt auch noch gerade. Es läuft im Berner Oberland und da muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, ja, ist das jetzt einfach die Gunst der Stunde? Aber es ist irgendwie für mich ist mehr dahinter. Oder eben die Mannschaft kontinuierlich aufbaut. Da kommen wir ganz schnell zum Trainer, zum Mauro Lustrinelli, der einfach einen super guten Fußball spielen lässt. Er sagt selber sehr vertikal. Sie sind nicht so am Ballbesitz interessiert, aber sie haben extrem viel Ballberührung in der Offensive. Oder es geht ruckzuck. Und wenn du anschaust, egal, jetzt haben sie am Wochenende diverse, also ich glaube, drei gesetzte Spieler sind nicht vorhanden gewesen oder krank und verletzt und gesperrt. Jeder, der auf dem Platz steht, hat absolut hundertprozentige Kontrolle über das, was er macht. Er weiss ganz genau, was der Auftrag ist. Er nimmt den Job an. Er ist parat. Es ist nicht irgendwie, ja, heute haben wir keinen Zugriff gefunden zum Spiel. Die sind auf die Sekunde parat. Auf die Sekunde. Und der Lustrinelli sorgt irgendwie, also einerseits für die Strukturen, für die richtige taktische Ausrichtung. Und andererseits habe ich das Gefühl, und habe das auch jetzt mehrfach aus dem Berner Oberland gehört, es herrscht täglich eine sehr gute Atmosphäre, eine sehr professionelle Atmosphäre. Also es ist logisch, wenn du immer gewünscht, ist immer gut, aber es war vorher schon gut gewesen. Es ist nicht erst seit der ersten Super League-Serie so. Er hat in der Garderobe für ein Klima gesorgt, dass jeder Spieler gern täglich mehrere Stunden dort verbringt, im Berner Oberland, um das Fußballstadion herum, um den Rasen herum. Also der holt das Maximum raus. Und sie haben kurze Wege. Präsident, Sportchef, Trainer. Man ist sich wie einig. Es hat nicht jeder eine verschiedene Strategie im Kopf und redet dann auch noch ganz anders drüber, als abgemacht war. Sondern, das ist wie aus einem Guss. Also ich muss sagen, für mich, wenn ich all die Teams anschaue und all die Entwicklungen und all die Ausschläge oben und gegen unten, dann macht der Mauro Lustrinelli mit Abstand den besten Job. Und das ist nicht Glück.
Das heisst, Thun wird Meister?
Also wenn sie so weitermachen, sind die für mich ein Meisterkandidat, ja. Ich lege mich jetzt schon fest.
Bing, ding, 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 ding. Ja, und ich glaube, bist du der Erste in dieser Sendung, wo Thun es tatsächlich zutraut.
Ja, ich traue denen das zu, weil ich einfach das Gefühl habe, der Mauro Lustrinelli, der ist abgezockt, der führt modern. Der lässt die Spieler teilhaben, gibt ihnen aber doch eine klare Richtung vor. Also es ist nicht irgendwie ein Grüß August, der mit allen gut auskommt und so. Aber wenn ich ihm zuhöre und sehe, was er da macht, und das Kader ist nicht riesig, da glaube ich wirklich, alle von diesen 22 haben das Gefühl, ich spiele da eine Rolle. Und das zeigt ja, wenn er Ausfälle hat, kann er die ersetzen. Die Spieler kommen aufs Feld und die fühlen sich offensichtlich wohl. Da muss auch ein guter Umgangston rum sein. Sonst hast du das Gefühl, oh, jetzt komme ich auf den Platz, jetzt kann ich endlich spielen, ich darf ja keinen Fehler machen. Sehe ich nicht.
Und weil ich vorher da in so einem Bildschirm gestartet habe, ist, weil ich da einfach noch ein bisschen am Chatten bin. Nein, ich wollte die Zahlen suchen, die du vorher gesagt hast, oder? Sehr vertikales Spiel, also nicht viel Ballbesitz, aber wahnsinnig viel Ballberührung vorne. Und das wird wirklich unterstrichen. Also sie haben der kleinste Ballbesitz der ganzen Liga, 44%. Sie haben auch jetzt gegen Luzern weniger Ballbesitz gehabt als Luzerner. Aber sie haben am zweitmeisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum hinter dem FCB, 489. Und schon mit einem relativ grossen Abstand, also zu denen hinten dran.
Mhm.
Und das ist wirklich, das stimmt. Von Anfang an sind die Zahlen so gewesen. Es hat sich nicht verändert. Mhm. Also, man hat gedacht, hey, die haben gar nie den Ball. Aber die sind ja die ganze Zeit im gegnerischen Strafraum, oder? Und, ja, ich also Mauro Lustrinelli hat ja schon, wir Journalisten sind ja nicht täglich auf dem Trainingsplatz oder so und man hört dann immer so Zeug, und wenn er den U21-Nationaltrainer war, hat er so plötzlich als so den Next Big Hit irgendwie oder Gold, ja, das ist jetzt der kommende junge Trainer. Warum genau? Irgendjemand hat das halt umverzählt. Es gibt Berater, die mitbekommen, wie mit ihren Spielern geschafft wird. Es gibt Spieler, die sagen, hey, das irgendwie unter dem, das verstand ich und so. Aber man kann sich dann noch nicht so genau wirklich richtig genug, stimmt das denn? Es hat schon viele Trainer gegeben, was geheißen, das ist der nächste Grosse und jetzt sind sie irgendwo, oder? Aber ich finde jetzt bei ihm wirklich, dass du dieser Mannschaft einfach ansiehst, wie sie shooten wollen. Und das ist jetzt nicht bei allen Teams unbedingt in dieser Liga immer noch der Fall. Ja.
Nein.
Faszinierend.
Nein.
Aber jetzt müsste man eigentlich zum Gegner kommen, oder? Weil Mario Frick ist von uns auch immer wieder gelobt worden für seine Art und Weise. Jetzt sind sie grausam im Loch innen.
Ja, 9 Runden. Wie viel Sieg?
Ist das der eine, den ich hier aufgeführt habe?
Gegen ein damals unterirdisch schlechtes GC.
6-0.
6-0.
Das ist eben gesehen, lieber 6-mal 1-0 gewinnen als einmal 6-0. Oder irgendwie so etwas.
Jetzt
heißt
doch. Jetzt
wird's tiefgründig.
Jetzt bestätigen die Aussage.
Genau. Und der Mario Frick muss, der Carlo hat, und ich bin am Samstag im Büro gewesen, aber ich habe irgendwie den grossartigen Match GC gegen Servette dürfen, behandeln.
Hast du 2 Torschüsse müssen abhandeln?
Genau.
Ich war live vor Ort gewesen, mir.
An der andere Match nicht so mitbekommt, auch nicht, was der Mario Frick nach dem Match gesagt hat, aber offensichtlich hat er so wie, ja, gesagt so, ja, also vielleicht habe ich da irgendeine Garderobe verloren, mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass er heute zurücktritt. Ich glaube nicht, dass wir nochmal eine Sondersendung aufnehmen müssen. Carlo ist schon nervös, checkt, ob er um 5 Uhr zu oben, auch am 5 Uhr zu oben nochmal sitzen wir nochmal da.
Also,
er ist begeistert.
ich glaube, er hat vor allem noch ein paar andere Sätze gesagt, die aufhorchen lassen. Er möge sich nicht erinnern, je so vorgeführt worden zu sein.
Das hat er aber auch schon ein paar Mal gesagt.
Als
oder?
Trainer. Es ist so deutlich, und dass er sich fürs Team schämt, für den Auftritt, und dass er dann noch sagt, dann euch mal in die Lage der Fans versetzen, die da herreisen. Und dann sehen sie eine absolute Nichtleistung. Ja, vielleicht hat er schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist jetzt noch mal sehr deutlich geworden, und er hat, ich mag mich erinnern, nach dem 1-3 gegen Winterthur habe ich ihm die Frage gestellt, ist das die schwierigste Phase, seit du da Trainer bist? Und er hat doch einiges erlebt. Er hat auch Barrage erlebt in Luzern. Und dann ist es eigentlich immer bergauf gegangen. Mit 2-3 kleinen Rückschlägen. Aber hat insgesamt wirklich sehr, sehr, sehr viel gute Resultate gehabt, sehr einen guten Job gemacht. Und dann hast du schnell nachdenklich und gesagt, ja, kann man glaube ich so sagen, es ist jetzt zur Zeit die schwierigste Phase. Weil, lang haben wir sie gelobt, und nicht nur wir haben sie gelobt, auch die Tabelle hat sie gelobt. Also, wenn du mal geschaut hast, sie sind gut klassiert gewesen, sie haben einen guten Fußball gespielt, sie haben gute Transfers gemacht, also Leute geholt und vor allem auch Spieler weiterentwickelt und abgegeben. Und jetzt geht es wirklich so wie extrem in eine Richtung. Wir haben immer darüber diskutiert, wieso können sie die Spiele nicht verwalten. Sie können zwar dominieren, aber sie können Spiele nicht kontrollieren. Und jetzt kommt wie alles in geballter Ladung zurück, oder? Jetzt sind's, also sind jetzt drittletzte. Und, ja, Zuschauer, die ich immer als sehr, gemäßigt erlebt habe in Luzern, haben heftig reagiert, oder? Es hat auch die Bilder wieder gegeben von einem Fan, wo, das haben wir schon mal durchgenommen, oder? Ob das jetzt sinnvoll ist, die Spieler dann nach einem so einem Spiel noch einzuteilen, verbal. Aber das Publikum ist weniger geworden. Hat rechte Lücke gehabt gegen Winterthur. Sagen, ja, es ist kalt, die Zeit passt nicht, egal. Ja, und auch die Vertragsverlängerung, die ja eigentlich nur als Vollzugsmeldung gegolten hat, die haben wir jetzt ja nie kommuniziert bekommen. Ich verstehe es allerdings auch von ihm aus, dass er wahrscheinlich jetzt nicht darauf pocht, dass man jetzt in dieser Phase über das Thema noch anfängt zu reden.
Ja, ja, und man muss schon sagen, oder? Also es ist zwar ein Schneckenrennen um den Strich herum, aber sie sind jetzt 6 Punkte weg. Und sie haben 4 Teams, die sie müssen überholen. Und das ist so, eben, es ist so der Triebsand. Weil die vorne dran, die holen auch immer irgendwo neu ein Pünktchen. Also, es ist nicht einfach zweimal gewinnen und nachher bist wieder Sechster, sondern, schwieriger Moment.
Ja, es ist sehr schwierig. Und er ist ein emotionaler Trainer. Er geht auch über die Energie. Und wenn dann die Energie fehlt, dann bin ich gespannt, was im Werkzeugkasten sonst noch alles vorhanden ist, wie denn das Team ansprechen will. Ich glaube, das ist so strukturiert. Eben darum haben sie vielleicht auch das Problem, dass sie die Spiele nicht kontrollieren können, weil sie einfach nicht den Fußball spielen. Weil sie so spielen, du spielst ja so, wie der Trainer ist. Und er ist ein Typ, das lieben wir ja immer, oder? Dass er das Herz auf den Platz legt und auch nicht irgendwie mit einem doppelten Boden redet, sondern er redet geradeaus. Sie spielen geradeaus und zur Zeit, also es wirkt wie, die haben bleischwer, hängt das an denen.
Ja. Und dann hilft es auch nicht, oder, wenn dann ein Leader wie der Pius Dorn dann verletzt fällt. Und das Gefühl ist ja, das Team bräuchte jemanden mit seinem Arbeitsethos und wo einfach immer mit Leistung voran, ist ja kein Lautsprecher an und für sich, aber wo einfach mit Leistung vorangeht.
Und es hilft nicht, dass die beiden Innenverteidiger einfach
in absoluter Unterform sind.
Ja,
oder?
Das hilft ihnen gar nicht. Ja. Oder? Dort fängt es an, oder? Sie haben sich mehrere Eier wirklich selber gelegt. Das ehrt den Frick, dass er den öffentlichen Namen nicht nennt, aber quasi das ganze Team anspricht. Aber das müssen wir nicht diskutieren, oder? Da sind so viel, also wirklich so viele Fehltritte passiert in den letzten Match. Dann schenkt es einfach ein.
Dann gehen wir doch weiter. Warne, du hast Zügel in der Hand.
Winterthur.
Du bist auf Winterthur.
Ich wollte auf Winterthur.
Was für ein tolles Spiel. Was für ein tolles. Und ich komme jetzt heute. Ich komme immer ein, zwei Mal mit Expected Goals.
Ja.
Der Match, Winterthur 3,56, FCB 3. Also, das gibt es eigentlich in dieser Liga nicht, dass es zusammen über 6 Goals sollte geben, statistisch gesehen. Und es war ein Fest gewesen, oder? Also, wieder mal der Beweis, schlechter Rasen kann absolut gut sein für das Spiel. Das
wir
kann
sind,
Spass machen.
Wir sind
Schlamm.
Pro
Schlamm.
Schlamm. Wir sind pro Naturrasen.
Genau.
Ich bin zwar gegen Regen im Dezember, ich habe lieber Schnee, ganz ehrlich.
Ja, da kenne ich
mein Herz schlägt für den Wintersport.
Kenne ich andere, die das auch so sehen.
Du hättest lieber 15 Grad und Sonnenschein.
Nein, alles
nein,
gut.
Nein, ich habe den Match gesehen und habe meinen Augen ehrlich gesagt nicht getraut, wie Winterthur der FC Basel herspielt, würden die Deutschen sagen. Also, Entschuldigung, sind wir vorsichtig gewesen, halbe Klasse besser. Die haben sich Chancen im Minutentakt erspielt. Und da spielt der Tabellenletzte gegen den Meister. Und dass der FCB nicht auf Winterthur fährt und sagt, juhu, das Highlight von der Saison, auf das haben wir uns schon monatelang gefreut, dass wir dort in dem Schlamm und dem Sumpf antraben, ist mir klar. Alte Ausgaben vom FCB, souveräne Ausgaben, hätten das Spiel 1-0 gewonnen, hätten zugemacht. Hätte gesagt, da ist gar nichts zu holen. Der Ball zirkuliert in unseren Reihen. Ihr könnt euch austoben. Und dann ist einfach okay. Aber ich habe einen FC Winterthur gesehen, der hätte 2-3-0 führen müssen. Mindestens. Und das würde mir als Verantwortlicher von Basel zu denken geben. Die Art und Weise von dem Auftritt. Dass man am Schluss ist man wieder vom Scheck abgehangen, schiesst das Goal, holt den Penalty raus. Wir kommen nachher noch drauf. Hat er nicht selber geschossen, es hat einen anderen verschossen.
Ja, es darf jeder mal verschießen.
Jeder mal verschießen,
ja,
Basel.
Genau.
Das Goal in der 93. ist auch der Ursprung der Scheck, der schiesst. Es gibt einen Abpraller. Tsunemoto stürzt sich mit allem, was er hat, noch in den Ball rein. Und die Winterthurer stehen da und sagen sich, wie um Himmels Willen ist das möglich, dass wir den Match noch so verloren haben.
Gut, also Winterthur wissen sie, wie es möglich ist, weil sie machen es ja regelmässig.
Ja, aber
also
in dem Fall.
Aber so gehen sie ja regelmässig Punkte.
Ja, den habe ich krass gefunden, oder? Und,
ja, aber das sagt man in Winterthur nach manchem Match. Und jedes Mal, wenn man sich die Goal anschaut, sieht man, sie stehen 11 im eigenen Strafraum, mega tief, ultra tief. Mhm. Und alle denken, ja, wir sind ja so viel in dem Strafraum, jetzt mag ich nicht mehr. Und am Schluss stochert halt der Gegner den Ball rein.
Aber es ist eben, jetzt, der Manu hat dann ins Foul geführt, jetzt haben wir uns jahrelang, monatelang kritisiert. Wir haben eine Chance der anderen versiebt,
ja,
und haben dann keine Punkte geholt, jetzt sehe ich es umgekehrt. Das Recht, das tue ich ihm überlassen, das so zu formulieren, absolut. Aber man hat gemerkt, der Druck ist krass gewesen. Also, so einen Jubel habe ich noch selten gesehen vom FC Basel gegen den Tabellenletzten in Winterthur.
Ich habe den Auftritt bemerkenswert gefunden auf mehreren Ebenen vom FC Basel. Einerseits, dass sie das in der 93. noch holen und wie sie sich darüber freuen und auch wie sie den Match von Anfang an auf diesem wirklich schwierigen Rasen körperlich bestritten haben. Das spricht absolut für eine Mannschaft, die gewillt ist, zu gehen und zu machen und zu kämpfen und will Goal schiessen und auch will Goal verteidigen. Weil ich meine, du kannst schon sagen, Vinti hat viele Chancen vergeben, aber es sind auch immer Basler, die sich noch irgendwie dazwischen werfen auf der Goallinie. Natürlich sieht es aus wie das Spiel von einem Abstiegskandidat, aber sie machen das. Also es ist nicht so, dass der Innenverteidiger nach dem Fehler dann ablöschend durchsteht oder so. Dann grätscht er halt nochmal drin oder Acete bei der einen Chance vom anderen in Hunziko.
Mhm.
Ja, macht einen Riesenbock, hat auch mit dem Platz zu tun natürlich, aber dann grätscht er den Ball wieder weg, oder? Also das heisst, vom Einsatz her kannst du tatsächlich nichts vorwerfen. Es ist schlicht und ergreifend erschreckend, wie sie von der ersten Minute an von Winterthur irgendwie angespielt werden, wie sich da Löcher auftun, wie man da, wenn Winterthur überhaupt kann Speed aufnehmen und auf die Abwehr drauflaufen und dann wird es schwierig und so. Also Winterthur hat auch gut gespielt, klar, finde ich schon. Also für das, dass wir Winterthur schon 7 Mal als tot erklärt haben. Aber ja, das finde ich, es ist so, auf der einen Seite sagst du, ja, sie geben das, was du eigentlich so als Grundvoraussetzung mit einem professionellen Fußballer willst verlangen, ja, das geben sie. Und andererseits musst du sagen, hey, du könntest, aber eigentlich müsstest du gegen die Letzte vermutlich verlieren. Also, und das, also bis jetzt habe ich immer gesagt, bei Manja, die Resultate sind nicht gut, aber eigentlich so wie sie ihre Chancen sich erarbeiten, wie sie defensiv eigentlich gut stehen, sind, glaube ich, immer noch die beste Defensive zusammen mit Thun, von der Gegengol her, oder zumindest zweite. Ist es eigentlich okay, die Resultate werden kommen und jetzt fallen plötzlich, also unter der Woche hat es noch den grausamen Cup-Match gegeben gegen Grand Saconnet im Jockeli, wo irgendwie 23'000 Tickets verschenkt worden sind, aber es sind irgendwie sicher etwa 20'000 Menschen in dem Stadion gewesen und wo der Barisic nachher da steht und zu Recht sagt, hey, das ist ja peinlich gewesen. Also was bieten wir diesen Zuschauern? Die kommen da irgendwie zu oben gegen einen Promotion-Ligist, es schifft, es ist kalt und wir zeigen so eine Leistung. Jetzt gegen Winterthur ist die mentale Leistung da gewesen, aber also, ja, irgendwie das Gleichgewicht, das ist einfach nicht da im Moment, in dieser Mannschaft.
Ja, und dann hast du bei Winterthur einen Stürmer gesehen, den anderen Hunziker,
Ich unterbreche nur ganz
kurz. Redet.
Zuerst hat man gemeint, er will sich als FCB-Stürmer empfehlen, indem er jede Chance versemmelt. Weil er denkt, was haben die auf dem CV? Ah, machen keine Ball rein. Ich mache es jetzt mal so. Aber nachher macht er dann trotzdem eins.
Ja, und er macht immer wieder eins. Oder? Also der hat sich mittlerweile etabliert in der Super League. Ich glaube, 5 Goal geschossen. Und ich finde, er hat etwas. Er ist gross. Er ist am Ball gut. Und er ist auch schnell. Und ich glaube, es deutet jetzt aktuell noch nicht darauf ein. Also ich habe mich mal ein bisschen umgelöst. Es deutet noch nicht darauf ein. Es ist ja kein Telefon gekommen aus Basel bis jetzt, dass man das Leihgeschäft vorzeitig auflöst und quasi in der Winterpause ihn zurückbeordert auf Basel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich mir das FC Basel gut überlegen. Ob es für ihn genau das Richtige ist, ist die grosse Frage. Er hat sich jetzt in Winterthur, auch wenn es Letzte sind, ist ein ruhiges Umfeld, ist ja klar, ist ja nicht vergleichbar, hat er sich top entwickelt, oder? Hat das absolute Vertrauen vom Trainer. Und ich glaube, dass nach wie vor in Winterthur möglich sein wird, auf den Barrageplatz vorzurücken. Was dann passiert, ist offen, das wissen wir nicht. Aber wenn ich GC gesehen habe, in welcher Verfassung die sind, würde ich Winterthur jetzt tatsächlich nicht nur ein 8-mal abschreiben. Und dort kann er eine absolut gute Rolle spielen und ist im Sommer parat, den Schritt zu machen beim FC Basel. Aber jetzt eben aus Basler Sicht, wenn du siehst, in welcher Verfassung ihre Stürmer sind, was dort alles an Defizit zurzeit vorhanden ist, ja, dann musst du, also, das ist ein Aufgeleiter.
Du musst den anderen Hunden zurückholen.
Das ist ein Aufgeleiter.
Ja, natürlich.
Er ist, glaube ich, etwa gleich gross wie der Streller, oder? Also, der stellt nicht, dass man sich jetzt mit dem Streller vergleichen will, aber der Streller hat auch viele Umwege gemacht, oder? Bis er nachher zu dem geworden ist, wo er geworden ist. Und der Hunziker nehme ich als wirklich als Spieler wahr, der ein gewisses Extra hat.
Was mich gefreut hat nach dem Goal, wo er super macht, oder? Der Kopfball, also wirklich trocken, zack, rein, dass er gejubelt hat. Obwohl er ja ein Basler ist und er ja noch beim FC Basel unter Vertrag ist. Und er hat nach dem Match dann gesagt, ja, eigentlich hat er sich zuerst vorgenommen, falls er ein Goal schießt, nicht zu jubeln. Aber hey, ist ein junger Stürmer, ist mega viel verletzt gewesen. Beim FCB haben sie gesagt, hey, Junge, du musst jetzt bei Winterthur, also wenn du es in dieser Saison bei Winterthur nicht zeigst, das ist es im Fall gewesen. Mhm. Also der Daniel Stucki, der Sportchef vom FCB, hat das auch mal im Interview nicht gerade so, aber er hat schon gesagt, ja, also wenn sich dann jemand bei Winterthur nicht durchsetzt, wie kann er denn einer sein für den FCB? Also der muss jetzt das beweisen. Jetzt ist er drauf und dran, das zu beweisen. Und ich finde, dann darf man auch Freude haben, wenn man ein Goal schießt. Man ist jetzt bei Winterthur halt, das ist das, da muss man nicht irgendwie Rücksicht nehmen gegen den Club. Auch wenn er sicher wieder gern wird zum FCB gehen, dann hat er dann nachher auch gesagt, auf Blue, nein, oder ist beim SRF gewesen, beim SRF, glaub's. Ja, er hat auch irgendwie wollen zeigen, es gibt übrigens auch noch Basler Stürmer, die das Goal treffen. Das ist,
Er hat das sehr gut formuliert.
Finde auch.
Ich.
Ohne, das
hat
ist
ohne,
nicht,
ja, nein. Ist da niemand in den Karren gefahren, hat aber auch irgendwie Winterthur nicht schon ein Signal gegeben, dass sie dann ohne ihn planen können, in der Rückrunde. Ich finde auch das absolut so, ich nehme ihn eh als sehr erfrischender Typ wahr.
Aber am Schluss, Winterthur wieder mit 0 Punkten da. Es ist auf jeden Fall, zum Zuschauen, ist es ein Fest gewesen. Also, von der ersten bis zur letzten Minute. Hin und her und Goalchancen und Schlamm und Rutschpartien und Bälle, die verspringen.
Dann müssen wir jetzt eigentlich das nutzen, mal so ein bisschen die Fallhöhe ausloten, oder? Vom Fest in ein Stadion.
Du hast in letzter
Grund. Wo man eigentlich unter
Ausschluss
von der Öffentlichkeit spielt.
Aber dürfen die noch schnell, bevor wir den Fallhöhe nehmen, nur noch schnell zum Ludovic Manja, wo wir auch so 100 Mal darüber diskutiert haben, gibt es ihn jetzt denn vielleicht? Nein, ja, warum und so. Er sagt einen bemerkenswerten Satz, Stefan Kreis ins Mikrofon, nach dem Match, wo es darum geht, dass er eine geile Karte bekommen hat, weil er reklamiert hat wegen dem Penalty, wo der Shaqiri dann bekommen hat. Und er sagte dann, ja, ich habe jetzt schon 2 Gäle bekommen für Warentscheid, wo nachher habe ich Recht bekommen. Also von dem her habe ich eigentlich zu Recht reklamiert. Aber ich weiss nicht, ob man, selbst wenn meine Kleine mich anbrüllt, auch wenn sie Recht hat, sage ich ja. Aber nur weil man brüllt, wird das Argument nicht besser, sage ich auch. Aber egal. Und dann hat er den bemerkenswerten Satz gesagt, es geht auch um unsere Jobs. Und ja, also es geht um seinen Job, oder? In dem Moment. Und das habe ich schon bemerkenswert gefunden. Auch wenn ich immer noch das Gefühl habe, dass zumindest seit der Sportchef beim FCB findet, ja, wir gehen jetzt mit ihm in die Winterpause rein.
Das ganze Drumherum und natürlich nachher auch das sehr unglückliche Zelt. Also ich bin sehr froh, haben sie jetzt in Winterpause
ein
Zelt aufgestellt.
Ja.
Es regnet in Strömen und du kommst vom Match und rot noch, oder? Von der ganzen Aufregung. Und dann sagst du den Satz. Und da hat mir jemand gesagt, der die Szene sehr genau verfolgt, ja, das wirkt dann sehr, als wärst du angeschlagen oder angezählt, oder? Und wenn du dann den Satz sagst, ja, er ist eben, also, das ist ja Ludovic Manja seine grosse Stärke, er ist sehr ehrlich. Vielleicht kommt es ihm manchmal einen Weg, vielleicht müsste er mehr ein Pokerface aufsetzen, aber das kann er, glaube ich, einfach nicht, so wie er tickt.
Will er auch nicht.
Ja. Will er auch nicht. Und, ja, dass er so aus ihm rausgekommen ist, hey, es geht um meinen Job. Also, mir ist der Satz auch aufgefallen, oder? Und das hast du auch das Gefühl gehabt, das ist so. Es geht um seinen Job. Es geht um seinen Job. Und das Goal in dieser 93. Minute, vielleicht ist das für ihn mehr wert gewesen als manches andere in dieser Saison. Gerade auf dem Platz, gerade mit dieser Ausgangslage. Und, aber nochmal, die Art und Weise, wie sie geshootet haben, bleibt gleich ein bisschen kleben an ihm.
Jetzt kommt der Freilos, Aston Villa. Die können nichts, die sind müde.
Und dann die gegen
Arsenal. Und dann Lausanne. Und jetzt gehen wir von einem grossartigen Fußballmatch mit riesigem Unterhaltungswert gehen wir in den letzten Grund zu einem 0-1, also zu einem 1-0-Sieg von Servette gegen Grasshoppers. Wo übrigens, wenn ich einmal eingehe, Rivalität Grasshoppers-Servette. Und bei Google hat jetzt oben so eine angeblich künstliche Intelligenz, wo einem immer schon einfach zeigt, was man eigentlich unten noch im Internet könnte finden und das zusammenfasst. Und viele Leute lesen, glaube ich, einfach das und nehmen das als Wort. Dort hat es mir also angezeigt, es sei also eine altbekannte Rivalität, es sei auch als Grashüpfer-Derby bekannt. Also so viel zu der KI. Sven, du bist dort gewesen, du hast dir das Grashüpfer-Derby im letzten Grund angeschaut.
Ja, ich bin eh gewesen. Und ich habe immer wieder gewartet und gewartet und gewartet, ob es neben dem einen Torschuss noch einen zweiten gibt. Das ist nicht dazu gekommen. Und ich bin dann vor allem nachher erstaunt gewesen, dass der Goalie von Servette, Joel Mal, der musste einspringen, weil sein Teamkollege sich verletzt hat bei einem Abstoss, Jeremy Frick.
Bei etwas anderem hätte er sich nicht können verletzen.
Ja, das ist es so.
Es hätte ein Abstoß sein
müssen. Ja. Einen Schuss, der meterweit am Tor vorbeigeflogen ist. Nein, der Joël Mall hat dann gesagt, es tut seinem Fußballherz weh, wenn er so eine Kulisse sieht, da, zwischen zwei Traditionsvereinen, und das sei heavy. Plus, das ist jetzt wirklich nicht das GC gewesen, das wahnsinnig stark war. Unaufgefordert. Und wir sind jetzt eigentlich auch nicht überragend gewesen, aber es hat dann doch noch gelangt. Und wenn du das hörst, von einem Gegenspieler, der sehr gute Manieren hat, das ist jetzt nicht, der Joël Mall ist nicht bekannt dafür, dass er einfach
einmal pro
Woche ein bisschen rumpöbelt. Überhaupt nicht. Er hat das sehr sachlich formuliert. Und ja, die Zuschauerzahl ist das eine und der Auftritt ist das andere. Also das ist meiner Meinung nach näher am Tabellenende. Ganz näher. Sie sind auf dem Barrageplatz. Aber das Winterthur, eben das Fest, das wir vorher beschrieben haben, das Lebendige, klar, am Schluss haben sie wieder null Punkte. Aber wie geht's? Sorry. Eisige Kälte.
2958 entgeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer sind dort gewesen. Und am nächsten Nachmittag war das Derby bei den Frauen, wo der FCZ 4-2 gewonnen hat vor 3096 Zuschauerinnen und Zuschauern. Du bist im Stadion gewesen, ich habe den Match im Fernsehen geschaut, im Büro, und ich habe immer wieder mal auf die Statistiken geschaut. Und es ist ja unfassbar gewesen. Beide Teams haben je einen Schuss aufs Goal gebracht. Also Servette gewinnt 1-0 mit einem einzigen Schuss, also beziehungsweise Kopfball, wo sie aufs Goal bekommen. In der zweiten Halbzeit ist es, glaube ich, irgendwie bis zur 84. Minute gegangen, bis Servette zum ersten Mal nochmal geschossen hat. Also einfach nichts passiert. Es ist schrecklich gewesen. Und GC gefunden, weißt du was, jetzt haben wir das Derby verloren, weil wir einen Eckball miserabel verteidigt haben. Lasst uns das doch nochmal machen.
Ja, es steht ein Gonia-Ball. Also lädt sie zurück.
Es ist genau das
Droschel, Staffel zurück. Das Offside aufgehoben. Zvonarek hat noch probiert, irgendetwas zu machen. Ist dann auch noch falsch gestanden. Und der Coach, der Scheiblenner, greift dann in der 38. Minute ein. Ich habe es damals im Live-Ticker so formuliert, es gibt immer zwei Ansichten. Der Trainer merkt, er hat auf die falschen Leute gesetzt, nach 38 Minuten. Oder er will ein Zeichen setzen, er bestraft die drei, er hat es im Nachhinein aufgelöst, er hat nicht die drei, er hätte alle können auswechseln, außer der Goalie. Er hätte ein Zeichen setzen, aber das Zeichen, das ist dann verpufft. Also es ist ja eine Massnahme, wie musst du selber eingestehen, heute ist alles schon schief gelaufen in den ersten 30 Minuten. Und der Scheiblinner ist ja dann auch einer, der dann doch das Wort klar wählt und sagt, es hat fürchterlich ausgeschaut.
Sind wir eigentlich mit ihm zu nett? Also wenn der Ricardo Moniz letzte Saison 3 FCZler in der 38. Minute ausgewechselt hat, dann hat er mir ja wahrscheinlich Zeter Mordio geschrieben. Wenn man gesagt, dem fehlt Empathie, das ist vogelwild, was macht der da eigentlich?
Ja, ich glaube einfach, es kommt immer auf die Art und Weise darauf an, wie das vonstatten geht. Bei ihm ist das einfach, wirkt das moderiert. Ich habe es schon mal gesagt, er moderiert sehr oft. Er erklärt es auch gut. Er hat natürlich auch den Vorteil, dass er der deutschen Sprache perfekt mächtig ist und kann das ganz messerscharf klar wiedergeben. Und bei Moniz sind Emotionen dazugekommen. Dann hat er sehr blumig geredet, oder? Er hat vielleicht irgendetwas wollen sagen, hat dann aber einfach ein Schlagwort verwendet, wo mir dann auch wieder ausgeht. Ich habe jetzt das auch reduziert aufs Wort fürchterlich bei ihm, oder? Er hat natürlich noch ein bisschen mehr gesagt als nur, es hat fürchterlich ausgesehen. Er erklärt es ja sehr gut. Und er hat den Dreifachwechsel relativ unaufgeregt vorgenommen, ist auch nicht in der Seitenlinie gestanden und hat die Hände minutenlang verrührt, 1,5 Meter im Platz rein, sondern er hat das sachlich gemacht. Und jetzt ist mehr die Frage, ist jetzt zu sachlich? Die Frage müssen wir dann langsam stellen, weil er sagt, ja, mental hat das irgendwie leer gewirkt, Energie hat ihnen gefehlt, sie sagen aber eine Mannschaft, die nur kann mit Energie ins Spiel gehen. Ich weiss es nicht. Ist er zu sachlich für das Team? Also oder ist es gut?
Zumindest in Österreich ist mir das eigentlich nie vorgeworfen worden, dass seine Teams emotionslos auftreten. Er hat es aber schon beim Derby gesagt, die zweite Halbzeit sei so emotionslos gewesen, das habe ich noch nie erlebt. Ich weiss jetzt aber auch nicht, ob irgendwie einer, der den Hampelmann an der Seitenlinie macht, wirklich dann für wahnsinnig viel Energie auf dem Platz sucht, sorgt. Ich weiss es nicht. Guck mal, GC und Servette und das bekannte Grashüpfer-Derby.
Länger, viel mehr Minuten haben die 2958 Zuschauer auch nicht verdient.
Also doch, die hat es verdient, aber das
nein, die wollen nicht noch mehr Minuten. Sie wollen nicht noch daran erinnert werden, an das Spiel.
Dann gehen wir zum dritten Zürcher Club, zum FCZ, wo wir immer gesagt haben, das kommt gut. Dennis Hedigo ist der Mann von der Zukunft. Dritter Sieg in Serie, 2-1 in St. Gallen. Und es hat riese Aufregung gegeben von St. Gallen nach dem Match, weil der Ball Vujovic soll an die Hand sein. Ich habe ehrlich gesagt auch am Fernsehen mit den Wiederholungen, die ich auf Blue gesehen habe während dem Match, und ich habe gesagt, klar, es Hand. Am nächsten Tag hat dann die Liga nochmal irgendwie zwei Kameraperspektiven gefunden, neue, wo man könnte das Gefühl haben, entweder ist er am St. Galler an die Hand oder ist er Vujovic wirklich tatsächlich nur an die Schulter. Und wenn es unsicher ist, ist es richtig, dass nachher der Wart kann es nicht, also das kann er nicht eingreifen, also dem her. Ich finde St. Gallen jetzt schon zum zweiten Mal offensiv so ein bisschen mehr, also in Basel haben sie offensiv gar nicht stattgefunden, und der FCZ hat, ja, das haben sie ja nach dem Match gesagt, Energie, das ist das, was im Moment die Mannschaft ausmacht. Und was ich wirklich aus Zürcher Sicht eine coole Sache finde, die sind fast ein bisschen zum Glück gezwungen worden. Also sie haben ja drei Beizenschläger, haben ihnen gefällt, oder? Gomez ist ja nachträglich auch noch gesperrt worden. Während dem Abschlusstraining hat das die Liga verkündet. Das hat Dennis Hedigo aufgeregt. Ich finde, wenn du das Video anschaust, wo die Spieler am Gegner so pack eine Vorhand am Hinterkopf gibt, ich würde spontan einfach davon ausgehen, ja, ich glaube, der shootet den nächsten Match nicht. Also ich hätte jetzt das Abschlusstraining ohne Mariano Gomez gemacht. Und dann stehst du Zürichbuben, genau. Wie wir hier in Zürich sagen, Zürichbuben, genau. Auf dem Platz. Und wenn man den Janik Brecher, der jetzt alter Altersschnitt leicht aufgedruckt von diesen sieben, weggerechnet sind sie, glaube ich, knapp insgesamt so 22 Jahre alt im Schnitt. Und sind bei einem Spitzenteam auswärts, in einem Stadion, wo jetzt auch Stadion heisst und nicht Arena oder Park, sondern jetzt heisst es Sitterstadion. Und ja, da muss man bestehen. Und das haben sie gemacht. Und ich finde, der Sieg, sie haben ihn nicht gestohlen. Und plötzlich denkt man, okay, das Ganze, was man immer geredet hat, von Nachwuchs, eigenen Nachwuchs und so, jetzt, wenn alle gesperrt und verletzt sind rundum, ja, dann shooten die und die machen das ganz okay.
Das habe ich auch so empfunden, dass Entschuldigung, der FCZ zum Glück müssen gezwungen werden. Oder mit der Segura vermissen wir schon länger nicht mehr. Und der Gomez, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, der mag eine Leaderfigur sein, aber er wirkt hüftstief. hat er nie in seiner Vergangenheit auf höchstem Niveau geshootet übrigens, falls das fälschlicherweise im Umlauf gewesen wäre in Spanien. Hat er zwar zu Atletico Madrid gehört, aber die haben auch noch eine zweite Mannschaft. Entschuldigung. Aber ich finde, ja, die Energie, auch nachher die Videos, die der FCZ dann verbreitet hat, wo ich auch gedacht habe, Argument Sahin ist ja nicht nur Assistenztrainer, sondern auch noch Antreiber, und hat die Fans animiert gehabt, soll man endlich die Hände heben und das anerkennen, was da passiert. Also jetzt hast du viel Energie auch nach dem Match gespürt. Der Hediger hat uns verraten, dass ihm in der Kabine Applaus gegeben hat und zwei ausgewechselt hat. Also nicht Applaus.
Endlich nimmst du die
raus. Sondern als sie haben das honoriert, was die geleistet haben. Finde ich noch spannend. Und ich erinnere mich einfach nochmal an das Interview von Angelo Canepa, wo in der Öffentlichkeit der Sportchef Maas regelt und ihm Grenzen aufzeigt. Und ob jetzt das alles wirklich genau so umgesetzt wird, das können wir beide nicht belegen. Aber man hat so ein Gefühl, es ist so ein bisschen eine Befreiung eintreten. Ich nehme die Spieler auch so wahr, dass man denen ein bisschen weniger auf die Finger schlägt. Und dass sie sich glaube mit dem Coach ja gut können arrangieren, oder? Also das hat man ja beim Lindri Camberi nachher gehört, das liegt nicht in ihrer Macht und so, aber mal es liegt in ihrer Macht, wenn sie natürlich weiterhin so auftreten und die Spiele gewinnen, dann ist der Fußball so dynamisch genug, dass keiner mehr auf die Idee kommt, zu sagen, der Trainer, der uns jetzt über den Strich gebracht hat, den ersetzen wir jetzt wieder. Also das, was jetzt passiert, spricht sehr für den Dennis Hediger. Wie er das hergebracht hat, dass das alles geht, ja, wissen wir alle nicht. Wir sehen, die Spieler stehen auf dem Platz und die vertrauen ihm offensichtlich. Und ja, wenn du dann siehst, wenn 11 von 16 eingesetzte Spieler aus der eigenen Akademie oder aus dem Nachwuchs kommen, oder auch, manchmal kommen sie ja dann ein bisschen später noch in den Nachwuchs, dann ist das eigentlich das, was sie davon geredet haben, vor etwa eineinhalb Jahren, ja. Mit Verspätung. Mit vielen Umwegen.
Und was Vielleicht sieht man jetzt das Beste von zwei Welten. Das ist das eine, die Offensivspieler, wo ich das Gefühl habe, der Miloš Mladenovic ein besseres Gefühl, auch Gespür dafür hat, wie Defensivspieler. Also toll, also Philipp Kenny, hast du ja von Anfang an gesagt, kannst du ein Strichchen machen.
Kann ich mit der hinten auf die Schulter klopfen.
Genau. Ja. Und ein Assist gibt und ein Goal schießt. Der Zuber, wo er zurückgeholt hat, das ehemalige Schützling, der ein Leader ist in dieser Mannschaft
immer, von Anfang an. Das muss man sagen, ja, genau wie du sagst, von Anfang an, und zwar in ganz schlechten Zeiten, wie auch in guten, oder? Er hat eigentlich konstante Leistung gebracht, das muss man unterstreichen, ja.
Der Phaeton, der wieder ein Goal schießt, der ein technischer toller Schüttler ist, und mit und der Fußball, aber eben, ich has während dem Dienst gesehen, am Samstag im Büro, da hat man noch das eine oder andere irgendwie auch noch zu tun. Mit und der Fußball ist nicht mehr so überkandidelt, wie gerade nach dem Wechsel vom Van der Kach zum Duo Hediger und Mladenovic, wo man einfach das Gefühl hat, man muss, jeder Match ist etwas ganz Spezielles, ist ein Schachspiel, jede Figur, man kann das alles vorausschauen, musst du dort sein und dann musst du dort sein, und man hat das Gefühl gehabt, gewisse Spieler sind auf dem Platz, sagen, warte jetzt schnell, es ist Minute 22, der Gegner hat dort vorne links den Ball, wir haben doch irgendetwas, und dann ist der Ball schon vorbei. Jetzt ist es relativ, aber hat mich so gedacht, es ist gegen Führer dynamisch, es ist Umschaltfußball, aber man hat nicht mehr, jeder Spieler hat irgendwie eine absolut ultra spezielle Aufgabe, und der Miguel Reichmuth mit seiner Dynamik im Zentrum, der gefällt mir einfach, der hat so ein Perpetuum mobile Drive, der ausstrahlt.
Ja. Und ich glaube eben, die raufgekommen sind, ein Vujovic, die haben ja die Zürich-Schule Intus, oder? Das ist ja wirklich, glaube ich, der ist auch einer von diesen letzten Kids, wo jahrelang in diesen Strukturen aufgewachsen ist. Ich glaube, das sind dann auch am Schluss dann Instinkte, die da zum Vorschein kommen. Und die stecken sich gegenseitig an. Also eben die Bilder, die du nachher gesehen hast, die sich da um den Hals hängen und ihre Zürich-Slang Sachen rausgebrüllt haben in die Kameras, in die Social-Media-Kanäle, das ist ja nicht aufgesetzt, verordnet. Die finden sich, glaube ich, gegenseitig einfach gut. Und ich glaube, dass sie sich auch gar nicht so wahnsinnig viel überlegen müssen. Die haben sich gegenseitig aufgepusht auf ein Level, oder? Und das würde genau dementsprechend, was du vorhin gesagt hast, oder? Dass man da eben nicht irgendwie so den Fantasy-Fußball neu erfindet und neu entwickelt, sondern es ist wie etwas Natürliches. Also es hat sehr, sehr natürlich gewirkt, aber es ist auch ein Grenzgang, oder? Also, es kann genauso schnell in die andere Richtung wieder ausschlagen. Also, es sind jetzt nicht alle Spiele gewesen, die Zürich unbedingt muss gewinnen.
Es ist kein einziges, wo sie unbedingt gewinnen müssen. Auch das in St. Gallen nicht. Ich will St. Gallen jetzt auch gar nicht zu Nacht retten. Das ist in Basel wirklich unfassbar langweilig und schüch, überraschend schüch gefunden haben und unmutig, das habe ich gesagt. Jetzt, diesen Match kann man auch unentschieden spielen als St. Gallen. Also, es gibt noch den Lattenschuss vom Witzig vor dem 1-1. Übrigens, Christian Witzigs erste Goal von dieser Saison. Freut mich sehr für ihn. Ich finde, man hat ihm schon sehr angesehen, dass er aus einer langen Verletzung zurückgekommen ist. Er hat Anlaufzeit gebraucht. Jetzt ist er für mich einer von den tollsten Spielern in dieser Liga eigentlich.
Quirlig ohne Ende, mit probiert Schweizer Pass. Etwas,
ja, genau. Toll, freut mich für ihn, dass er getroffen hat. Da kommt sicher wieder mehr. Also er ist da, du merkst, der Zupf ist wieder da, Selbstvertrauen ist da, probiert Zeug und es klappt auch wieder. Ja, aber jetzt sind sie halt wieder in so einer St. Gallen-Phase. Jetzt kann man sagen, wie tun, oder? Also ist es jetzt der Einbruch oder ziehen sie sich wieder am eigenen Schopf aus dem... Also sie sind nicht im Sumpf, sie sind ja da oben dabei.
Ja, sie sind oben dabei, aber was mir so ein bisschen... Der Gang ist in die Garderobe vom Schiedsrichter mit dem Videoassistent und oder Videoanalyst und mit dem Laptop unter dem Arm. Das finde ich immer so ein bisschen... Braucht es das? Hättest du dir das jetzt können vorstellen, dass der Lustrinelli das macht? Nein.
Vermutlich nicht. Für uns ist es eine interessante Geschichte.
Für uns ist es super, es spricht jetzt nicht für absolute Souveränität vom Turm von Vogel St. Gallen. Ja, IB.
Auch ein tolles Spiel. Ist nicht ganz ans Vorspiel Winterthur Basel angekommen, aber es war auch ein gutes Spiel gewesen. Und ich sage es hier, der FC Sion ist für mich der Favorit auf der Cup-Sieg 2026. Es kann nur einen geben.
Ja, gut.
Du darfst mir jetzt nachher widersprechen. Ich habe gemeint, dort, wo sie haben sie ausgereizt, wo sie ihren letzten Sieg haben sie ja geholt gegen Basel in Basel. Und da haben sie das ja 13 Sterne im Wappen, 13 Finalspiel, 13 Titel und sie haben Basel ja vernichtend geschlagen dort. Und dann habe ich gedacht, jetzt haben sie es aber ein bisschen ausgereizt, weil, also, wo kommt denn der 14. Stern her in dem Wappen? Macht der Kanton Wallis das, damit man auch einen 14. Cup-Titel nachher holt? Dann haben sie ja dann in Genf gegen Basel verloren, ihre erste Finalniederlage. Eine unglaublich tolle Geschichte ist zu Ende gegangen dort. Und seitdem 10 Jahre war, also es ist 10 Jahre warten auf der Cup. Titel und das ist ja, das ist die Trophäe vom Wallis, die hat eigentlich mal im Wallis gehört. Und jetzt, ich habe in Aarau schon einen riesen Gurkenmatch gesehen, aber vor allem weil Aarau einfach gar nichts gesehen ist. Also, es ist nicht ausverkauft gewesen. Gut, sie haben gedacht dort, gell? Auf der Gegentribüne, es ist relativ feucht, wenn du dort bist.
Es ist
ich begreife es, dass
also die Einzigen, die das Dach haben, sind die Anwohner, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen und die Haupttribüne steckt. Und dort hat es noch vier grosse Pfosten, damit du auch wirklich einen guten Überblick hast über das Geschehen im Brückenfeld.
Genau. Aber Sion hat eigentlich alles gemacht, was man machen muss. Sie sind mit Druck drauf, haben schiessen ein Goal. Nachher haben sie gesagt, also, zeig dir mal, was die können. Und die anderen haben eigentlich nichts können. Dann haben sie ihnen noch das eigene Goal geschenkt. Und dann haben sie noch den Match in der letzten Minute trotzdem gewonnen. Und jetzt gegen IB, bevor wir von IB bashen, und man darf IB ein bisschen bashen nach dem Match, ich finde Didier Tolo, und ich habe das wirklich Anfang der Saison nicht so zugetraut, lässt plötzlich ein spannender Fußball vielleicht, aber sehr ein erfolgsversprechender Fußballspiel. Anfang der Saison hat er sich wie letzte Saison gesagt, okay, wir stehen hinten rein, Ball interessiert uns eigentlich nicht gross und so, machen die ja mal ein bisschen. Aber inzwischen spielen die durchaus Ballbesitzfußball, wenn sie Chancen dazu haben, die spielen sich Chancen aus und die haben vorne Spieler in der Offensive, wo sie also da kann man auch mal wechseln. Also da shooten auch gar nicht immer alle. Kololi ist jetzt wieder zurückgekommen. Sie haben einen Rudani, der nicht immer shootet. Sie haben den Nivokasi, Rielind Nivokasi, der ein toller Stürmer ist.
Mhm.
Sie haben den Schuaref, der ein toller Schüttler ist. Sie haben auf der Bank noch den
Liam Chipperfield.
Sie haben den Liam Chipperfield, der immer wieder mal auch mit seinen Standards sehr gefährlich ist. Sie haben den Botelli, wo im Köpfe reinkommt und schnell mal für den Unterschied sorgt und auch erst 18, 19 ist.
Und sie haben einen Captain, Gabagalmann.
Mhm.
Ali Gabagalmann. Und für mich, das, was du vorhin sagst, Didier Tolo, für mich ist das Ganze sehr organisch gewachsen. Wenn du nämlich einmal schaust, wer noch dabei war, wo sie die Challenge League sich abgemüht haben zum Aufstieg, 5, 6 Spieler sind nach wie vor im Sturm. Der Captain gehört dazu. Dann haben wir den Lavanchy, die absolute Lieblings Schuarev, Buklarem. Das sind, also, das Gerüst von dieser Mannschaft haben sie schon in der Challenge League gehabt. Und der Hefti hat das in einem Interview gesagt, wir vertrauen uns. Wir vertrauen uns gegenseitig, oder? Wir kennen uns schon ewig. Und wenn du daran denkst, wie Sion früher wie ein Basar funktioniert hat, wo jedes, also mindestens einmal pro halbes Jahr hat man eingegriffen und alles auf den Kopf gestellt und den Trainer vor die Tür gestellt. Ich meine, er schafft jetzt zum vierten Mal für Sion. und sind weit, also ich würde behaupten, weit über 100 Spiele ist er an der Seitenlinie jetzt bei Sion, der Didier Tolo. Und ja, sie haben ihr System verfeinert, sie getraut sich mehr. Also der Lustrinelli hat mir ja gesagt, es ist dann doch ein recht grosser Unterschied von der Challenge League in die Super League. Auch wenn sie jetzt so einen Lauf herlegen, aber sie haben dort schon sehr gute Mannschaft gehabt. Für Sion hat es ein bisschen länger gebraucht, um sich adaptieren an die Liga. Und sie haben zwei richtig gute Transfers gemacht. Den einen hast du vorhin erwähnt, Ivo Kasi, und der andere ist der Goalie. Oder?
Andrea Acciopi.
Und das sind für mich die Schlüsseltransfers. Der Acciopi macht eine Top-Saison, ist ein Top-Goalie, top ausgebildet, hat eine schwierige Phase gehabt, dort nach IB mit Hull City, dann Köln ausgelehnt, dann wieder zurück in die Schweiz. Der ist für mich, der ist 26, er ist im besten Alter, und der Nivokasi, der Rilin Nivokasi, ist die erste Super League-Saison von ihm. Wir haben es schon mal besprochen, der kommt aus der Challenge League, der kommt aus dem Nachwuchs von Atalanta, hat Serie C geshootet, und ich habe ein mega cooles Interview gesehen von ihm beim Alain Kunz, wo er einfach locker flockig hersteht und aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und ein absolutes Selbstvertrauen. Und ich meine, das sind schon rechte Game Changer, oder, die beiden. Also hinten und ganz vorne, du brauchst einfach jemanden, der dir die Goal schiesst. Und dann wirkt alles viel entspannter und besser. Und der Rest ist ja gefestigt. Der Rest, der Stamm hat er ja. Also Verteidigung ist gesetzt. Und dein Lieblingsspieler, der Lamanchi, der macht das hervorragend. Und der hat den ganzen Zirkus durchgespielt in Sion. Von der Challenge League jetzt bis auf die Position, wo sie jetzt sind. Also ich würde dir jetzt nicht per se widersprechen, dass Sion nicht mindestens ein guter Anwärter ist auf den Cup-Sieg, ja.
Kommen wir mal zu IB, wo man ja immer darauf wartet, dass das jetzt wieder von rollen und so. Ich hab mit jemandem gestritten in Genk und ich gesagt, ja, beim FCB musst du erst schauen wegen den Punkten. Man muss ja jetzt mit dem Sewane davon ausgehen, wenn du jetzt den Fortlauf der Meisterschaft anschaust, dass die zwei Punkte machen im Schnitt pro Match. Und dann hat der andere gesagt, ja, nein, aber das muss ja gar nicht so sein. Er hat gesagt, nein, aber von dem musst du eigentlich ausgehen. Das ist ja das, wo, also mit dieser Mannschaft musst du zwei Punkte Schnitt drüber holen.
Ist ja der Sewane-Schnitt von
genau,
oder?
Genau. Und ja, und jetzt streuen sie immer wieder so Match ein. Und die Abwehr ist wirklich ein Problem. Also natürlich... Abwehr ist ein Mannschaftssport, da müssen alle drauf schauen und so, und muss man vorne früher drauf, um den Pass zu verhindern und so. Aber wie sie die Goal fangen, das ist halt auch schlecht verteidigt.
Hatcham, der Zubi, unser Zubi, der ja gut und gern bekannt ist für markige Sprüche, hat ja ihm in der laufenden Sendung von Blue aberkennt, dass er eigentlich ein Verteidiger, er sei eigentlich kein Verteidiger, hat den Status aberkennt. Und der Hatcham, es konzentriert sich immer sehr viel auf ihn, oder? Also er offensiv genial im Moment, defensive Aussetzer. Ich würde jetzt nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen, aber er ist sicher nicht der Inbegriff von einem, der für Stabilität sorgt.
Aber ich glaube, im Fall, eben, wir haben ihn auch schon hart kritisiert. Jetzt hat er zuletzt auch defensiv verhebt. Mhm. Gut, es ist der Penalty. Muss man den Arm ausheben, wenn man rückwärts läuft. Er sieht zumindest den Gegner hinten nicht. Egal. Aber ich, also die Stabilität in der Abwehr kommt halt von der Innenverteidigung. Mhm. Natürlich, klar, wenn du außen immer überlaufen wirst, ist es ein Problem. Aber die Stabilität müsste von der Innenverteidigung kommen. Jetzt hat der Gregory Wüttrich im letzten Match wahnsinnig wackelig gewirkt. Jetzt ist der Lauper wieder zurück. Benito Lauper. Mhm. Die Staffelung bei gewissen Konto, wo der Benito führen geht und der Lauper hinten bleibt, dann haben sie irgendwie, also der Abstand irgendwie 15, 20 Meter in einer Form, die du nie darfst haben, nämlich hintereinander, also was ja das Schönste ist für die Stürmer, wo man reinlaufen kann, in die Schnittstellen rein. Lauper, der gegen den Heirisi, damit wir jeden Sitten auch mal noch genannt haben, der einfach der beinharte Verteidiger ist, der, glaube ich, pro Match anderthalb Gähli holt, aber halt mit wahnsinnig viel Biss verteidigt und dann auch vorne mit dem gleichen Biss um den Ball kämpft, gegen einen anderen Lauper, der dort steht und denkt, ja, der geht jetzt wahrscheinlich raus und so, und dann ist der Ball halt trotzdem nicht raus und dann gibt es ein Goal. Das ist ein Problem.
Also, «On ne doit pas mettre tout dans la poubelle». Mhm. Man soll also nicht alles in den Kübel rühren, hat der Hatscham nach dem Match gesagt. Jetzt, das klingt jetzt aber irgendwie ein bisschen anders bei uns, oder? Muss man dann das meiste in den Kübel rühren? Also, weil der Tag, ich habe mir den Match angeschaut und habe da eigentlich auch permanent darauf gewartet, bis jetzt IB auch noch teilnimmt. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch nachher diese Wortmeldungen, wir haben keinen Zugriff gehabt, müssen das anschauen und die Energie hat gefehlt. Das zeugt doch von Ratlosigkeit. Die Energie hat gefehlt und wir haben keinen Zugriff gehabt.
Ja,
aber und am Anfang haben wir ja, eigentlich sind wir davon ausgegangen, er ist mit einem 0-0 gegen Basel gestartet und dann hat sie ja sofort eingeschenkt, glaube 13 Goal geschossen voran. Und dann habe ich ja an dieser Stelle auch gesagt, man spürt sofort den Einfluss, die Klarheit vom Seoane an der Seitenlinie. Und jetzt ist das aber, ja, sie haben es ja nachher so, auch so deklariert, es ist ein richtig heftiger Rückschlag.
Es ist
die alte Muster, ja. Zurück in alte Muster. Das hat ausgesehen wie das IB. Wie würden wir jetzt darüber reden, wenn noch der Vorgänger vom Seoane dort an der Seitenlinie steht, der Giorgio Contini? Das war ein Rückfall in die Zeit voran.
Und zwar in mehreren Blick, nämlich, man könnte den Match als IB, also sie haben von der Goalchance her, haben sie gar nicht so wenig. Also sie könnten durchaus auch ein Goal schießen. So ist es nicht. Der Ajopi hebt super, hat einen tollen Tag. Aber es ist wieder so, dass in dem Moment, wo der Ball verloren geht, sind sie wieder nicht mehr so parat. Parat, den extra Meter zu gehen, parat, giftig drauf zu gehen, parat auch, also was unter das frühere, also die IB-erste Variante Seoane, ist immer die Mannschaft gewesen, die mit Abstand am meisten Fouls begangen hat von der ganzen Liga und mit Abstand pro Foul am wenigsten gelbe Karten gezogen hat. Und der Grund ist gewesen, das sind alles so Pep Guardiola-Foul gewesen. Du verlierst den Ball im gegnerischen Strafraum, dann kommt halt der Stürmer, meistens ist der Nzame gewesen, der hat hunderte von Fouls gemacht, irgendwie pro Saison gefühlt und nie eine Karte gesehen. Und dann hat er, oh, dann steht er halt drei und dann geht der Verteidiger rum, da ist auch noch ein bisschen froh unter Druck am Ball und so, hast du den Freistoß. Aber der Angriff ist unterbrochen. Und ich habe jetzt bei dem Match gestern ganz geschaut, ich weiß nicht, ob sie da jetzt speziell wenig gefällt, aber dass die zum Teil die Szene, die Sion kann umschalten, wenn du dort reinstichst, wenn du halt schaust, dass du auf den Ball drauf gehst und halt im Notfall ist es dann halt ein Foul, das passiert nicht. Das hat mir gegen Winterthur dort, auch wenn es Winterthur war, und in Bern, so wahnsinnig gut gefallen, wie sie dort sofort nach Ballverlust, also man hat gegen Führer, macht man Risiko und dann kommt der Ballverlust, das kann ja passieren, oder? Man will ins Zentrum, man will dort etwas kreieren, dort ist es eigentlich gefährlich, wenn du den Ball verlierst und dann gerade BAM! Aber du behältst den Ball keine 2 Sekunden, weil wir nehmen dir gerade wieder weg. Das hat mir jetzt wieder gefehlt in Sitten. Kann aber natürlich auch damit sein, dass Sitten natürlich eine andere
das 4-4 Passqualität hat. Ausgangslage war, oder?
Ja, das 4-4 ist.
Ja, ich weiss nicht, ob du dann die falschen Schlüsse daraus ziehst, oder? Also, es war dermassen wild gewesen. Das war ja schon mal das erste Mal ein völlig unkontrolliertes IB gewesen. Ja. Spektakel für Zuschauer, aber eigentlich für IB-Verhältnis unmöglich. Und eben, wenn du dann wieder Serve gesehen hast gegen GC, dann denkst du, wie ist das möglich, dass man da etwa 3-mal die Führung zu der Hand ausgibt, 1 hin und her. Und jetzt ist es wie unterkühlt gewesen. Oder? Und die Schärfe, die du da ansprichst, auch der Captain, der nachher sagt, ja, wir haben zu wenig gebrannt. Zu wenig heiß gewesen. Irgendwie so, zu wenig heiß gewesen. Ja. Die Mannschaft ist schwer durchschaubar.
Die Mannschaft wird wahrscheinlich erst, also das dürfen dem Seoane jetzt auch gut halten, oder? Sie sind jetzt im gleichen Rhythmus wie der FCB. Es ist Liga, Cup, Europa Liga und so. Viel schaffen kannst du eigentlich nicht. Ich bin mega gespannt, wie die, also wir haben ja eine ultra lange Winterpause, oder? Vom 20. Dezember bis zum 12. Januar oder so, wie man in diesen 10 Tagen, die man dort irgendwie noch hat, um den Weihnachtsbaum tanzt und nachher wie die zurückkommen. Es ist wirklich, ja, es ist, aber aber gegen einen guten Gegner. Gegen einen Sion, der wirklich, ja, wo mich davon überzeugen. Und dann haben wir glaube ich, über alles geredet, außer über das grossartige 0-0.
Ja, ich glaube, dort, das 0-0 von Lausanne, da kannst jetzt du die Expected Goal Statistik
2,3
hätte müssen fallen. Genau. Und bei Lausanne sage ich nach wie vor, sie sind in der Lage, IB zu deklassieren, sie können Basel deklassieren, sie können den Leader schlagen und dann sind sie einfach jederzeit in der Lage, dann wieder irgendwie auszurutschen oder ein 0-0 zu machen. Und bei Lugano finde ich so, ja, da ist jetzt wieder der Schwung ein bisschen weg, oder? Also, wir haben ja jetzt eigentlich mit dem Durchmarsch gerechnet. Mhm. Wir sind jetzt auch wieder gestoppt worden. Es gibt ja so Mannschaften, also ich will sagen, Lugano schätzt jetzt noch ein bisschen weiter oben ein, aber bei Lausanne 20 Punkte in 16 Matchen. Bei dieser Mannschaft, wenn sie siehst, eben noch guten Tag, wie sie in der Lage sind, Diakite, Liguiri, da steckt viel drin eigentlich, aber dann haben sie wieder so Aussetzer. Also sie bleiben wie stehen. Also sie kommen ja keinen Schritt näher an die Top 6. Geht im Cup raus.
Gegen Iverdon? Das ist für mich ein Derby?
Ja,
das härteste Derby, wo
Iverdon spielt. Das muss Peter Zeidler schon irgendwie zu denken geben. Wenn du im Europa Cup kannst in Istanbul bestehen und dann gehst du gegen Iverdon raus. Und das ist jetzt wirklich auch ein Floskel. Im anderen Podcast, im Hockey, haben sie ein Floskelschwein eingeführt. Wir haben das nicht, aber ich bringe sie.
Es wäre viel zu teuer für mich. Das kann ich mir nicht leisten.
Der kürzeste Weg ist jetzt tatsächlich im Cup zum irgendwie brillieren, zum einen Pokal aufheben. Und wenn als Lausanne gegen Iverdon rausgehst, Entschuldigung, das war aber wirklich eine ganz schlechte Woche für den Peter Zeidler.
Aber es windet auch immer sehr in diesem Stadion. Es ist noch am See, es ist unangenehm.
Ja, es ist viel unangenehmer als der Schlamm von Winterthur.
Der Boden dort auch ähnlich.
Jetzt gleiten wir ziemlich ab. Jetzt ist
lassen wir Lausanne sein. Lugano ist, ich weiß es auch nicht, was irgendwie... Ich weiss es nicht, was dort los ist. Für das
sie warten, im Moment bis sie endlich ihre Arena einziehen, oder?
Man hat so ein bisschen das Gefühl, ja. Ja, genau, man hat mal den Ball reingeginkt, dann hat ja Grotti Totti den Ball reingeginkt und seitdem warten wir drauf. Und sie ziehen aber noch nicht im Januar dort ein. Weil das wäre zu billig. Einfach in ein Stadion zu ziehen, nur weil es fertig ist. Nein, in Lugano macht man das gross, dann geht man erst im Sommer rein.
Du weißt, wo das Geld herkommt, aus einem Land, wo man gerne gross denkt und gross inszeniert.
Ja, wobei ich glaube, das ist, hat glaub, schon mit Luganeser Entscheidungsträger zu tun, dass man da jetzt noch keine Tickets verkauft für ein neues Stadion. Ich stell mir vor, GC, der FCZ, der FC Aarau hat ein neues Fußballstadion. Und dann würde sie sagen, nein, weißt du was? Es steht zwar schon, wir haben den Schlüssel, aber lass uns doch noch ein halbes Jahr warten. Ich stelle mir das gerade so vor. Gillo Canepa und Andras Gurovic sagen, du, nein, los jetzt. Ach komm. Weißt du, da geht nur Zeug kaputt, dann muss man es reparieren. Jetzt lassen wir noch ein halbes Jahr.
Spielen wir noch ein halbes Jahr im leeren Letzigrund.
Im leeren Letzigrund. Oder im...
Ja, nein, es ist... Gut. Also. Wir haben genug Wort verloren über das grossartige Spiel.
Dann war es das gewesen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Sven, ich danke dir vielmals fürs Mitschwätzen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das gerne machen. forza@ringier.ch oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, wo man so Kommentare drunter schreiben. Wir sind froh um sämtliche 5-Sterne-Bewertungen. Darunter machen wir es nicht.
Man kann uns auch Goldmedaillen zusenden.
Man nimmt dann natürlich genau Goldmedaillen.
Rolex, alles. Ja.
Wenn ihr etwas Pokalähnliches wollt basteln, wenn es ein bisschen schöner wäre als der Pokal, wo glaub's, The Athletic geschrieben hat, aussieht, wie wenn die Hände aus der Unterwelt noch das letzte Gute aus dem Fußball rausziehen würden, ist okay, aber wir nehmen auch das, oder? Wir stellen es hier an. Ein Bastel? Weihnachten ist ein bisschen
Bastel. Das war nur ein Ruf zur Bastelrunde.
Zur Bastelrunde.
Pro Forza.
Bis in einer Woche wieder. Ciao zusammen.